ne, so fast schon der Vater, der vor einem gesessen hat, gedacht, ich bin früher immer den Schulweg zu Fuß gegangen, warum fährst du jetzt mit dem Bus, so, weißt du?
Wir waren damals nie krank.
Ja,
ja, ja, genau.
Ich finde das halt vor allem schwierig, so, ich meine, gut, wir stehen jetzt so alterstechnisch gerade so
auf der Schwelle
auf der Schwelle zum Alter, genau. Nee,
im
aber,
Zenit.
Also bitte.
Zum Zenit. Hallo und herzlich willkommen zu Kerngeschäft, dem Morkop-Podcast. Wir sind heute in einer Sonderfolge für euch hier zusammen und ihr hört uns hoffentlich gerade an euren mobilen und nicht mobilen Endgeräten. Diese Sonderfolge steht im Zeichen der Mental Health Week von Morkop, die Morecare Week. Und da sprechen wir heute ein bisschen über das Thema Mental Health und das tue ich natürlich nicht alleine. Zum einen ist unser lieber Freund und Altbekannter, der Thilo, wieder mit am Start. Hallo Thilo.
Hi.
Wow, das klang ja schon richtig, richtig enthusiastisch. aber nicht nur Thilo ist mit am Start, sondern diesmal ist nicht Mike mit am Start, sondern der Julian von Morkop, unser lieber Kollege in der Redaktion. Hallo Julian.
Hi. Ein bisschen überschwänglicher diesmal als Thilo.
Ja, genau. Wir müssen den Thilo immer mitziehen. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber
nee, hi Julian, schön, dass du dabei bist. Wie ist denn dein erster Eindruck vom Kerngeschäft, wenn du dich hier so umguckst?
Ja, es ist trocken.
Trocken.
Nee, also ich habe ja auch immer wieder reingehört, fand das auch ganz cool und da habe ich mich sehr gefreut, dass dann wir auf das Thema auch gekommen sind, dachten, kommen wir da auch mal was zu aufnehmen, ne?
Genau, absolut, kommen wir mal zu aufnehmen. Ja, jetzt fragen sich vielleicht der geneigte Zuhörer, warum haben die jetzt diesen Julian eingeladen, den habe ich noch nie gesehen, was ist das überhaupt für ein Typ? Julian, magst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, was du überhaupt mit dem ganzen Thema an der Kappe hast?
Ja, wenn mich noch keiner bisher gesehen oder gehört hat, ist das sehr schade, sag ich mal, über die letzten 5 Jahre Morkop. Genau, ich bin Redakteur und schreibe da die Reviews und manchmal auch ganz andere Sachen wie Kommentare, Live-Reviews.
Hit-Pieces.
Genau, die Rock am Ring war ein ganz großes Thema, was ich sehr viel begleitet habe. Und jetzt über die Mental Health Week. Ich arbeite im sozialpsychiatrischen Bereich. Bin da jetzt seit mehreren Jahren unterwegs als Sozialarbeiter und beziehungsweise im Student, aber das ist bei mir in den Endzügen und beschäftige mich da halt sehr, sehr viel eben gerade mit, was macht es aus, wie kann man Leute da unterstützen, wie ist da auch das Makrobild so ein bisschen.
Ja, ja. Und du hast ja sozusagen auch diese Mental Health Week, also More Care Week, so ein bisschen auch ins Leben gerufen. Du hast die, glaube ich, ins Leben gerufen. Mal so ganz sporadisch oder ganz, ganz grob mal gesagt, was erwartet die Leute bei dieser More Care Week? Was habt ihr euch da so überlegt?
Ja, also es ist jetzt keine große Spaßveranstaltung. Ich glaube, es ist, wer hätte es gedacht? es ist mal ein ganz anderer Content, den wir da präsentieren. Es geht viel um Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten. Es geht darum, auch so ein bisschen aufzuklären, so, was ist überhaupt eine psychische Störung, wie sieht so eine Depression aus. Und dann haben wir da auch viel mit Künstlern jetzt zusammengearbeitet. Also, dass wir danach auch hingegangen sind und so ein paar kleine Interviews gemacht haben. Also es ist von allem so ein bisschen drin, damit möglichst viele Leute da irgendwie erreicht werden.
Ja, ja, cool. Ja, wir waren ja auch beide bei allen der Interviews auch dabei und ich denke, das wird auf jeden Fall ein geiles Ding. Bevor wir jetzt das Thema so ein bisschen aufdröseln, was bedeutet denn eigentlich Mental Health oder was würde darunter fallen, wenn wir über Mental Health sprechen? Das einfach mal, um den Begriff auch zu benennen.
Ja, Mental Health ist eigentlich die mentale Gesundheit und Mental Health, also ne, so ganz stupide übersetzt, heißt das im Endeffekt einfach das, was nicht den Körper betrifft. So ganz, ganz grob. Natürlich betrifft es auch immer wieder den Körper, weil jeder weiß, man kann das nicht voneinander trennen. Oder der es nicht wusste oder die es nicht wusste, man kann es nicht voneinander trennen. aber das ist so das Thema, ne? Also es geht um psychische Gesundheit und ja, Punkt.
Okay, ja, nein, alles gut. Wir wollen ja die Leuten an das Thema ranführen und da müssen wir natürlich beim ersten Punkt anfangen. Ja, was ist überhaupt dieses Thema? Genau, das war mir halt besonders wichtig. Ich weiß nicht, Thilo, hast du da auch Bezüge zu dem Thema? Sind da Sachen, die du irgendwie damit verbinden kannst mit der ganzen Geschichte?
Ich arbeite ja auch in einem Job, in dem so die mentale Gesundheit definitiv Thema ist. Also das nennt sich dann halt Lehrergesundheit. Es ist auf jeden Fall perspektivisch, wenn man den Job lange gut und möglichst gesund ausüben möchte, auf jeden Fall was, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Ne? Mhm. Also, dass man einfach sensibilisiert wird für zum Beispiel so Erscheinungen wie Überbelastung zum Beispiel, weil man ja doch immer mal wieder auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, die unter Umständen sehr krasse familiäre Hintergründe haben. Und da muss man natürlich schon schauen, dass man natürlich während seiner Dienstzeit irgendwie voll am Start ist und macht und tut, um da zu sein eben für diese Kinder und Jugendlichen, aber halt einfach auch einen Weg findet, für sich zum Beispiel Feierabend zu machen. Ne? Also man muss da, glaube ich, in erster Linie so einen gesunden Mittelweg zwischen Nähe und Distanz finden, aber halt eben für sich, ne? Denn sonst läufst du durchaus die Gefahr, einfach viel mit nach Hause zu nehmen, eben kopfmäßig nicht mehr Feierabend zu machen. Und deswegen finde ich es so für die Berufsgruppen, generell für den sozialen Bereich, ein unglaublich wichtiges Thema und unglaublich wichtig, auch dahingehend zu sensibilisieren.
Ja. Ja, da bin ich auch mit euch oder mit dir auch auf einer Wellenlinie. Gerade das Thema Feierabend machen ist ja das ist ja Unterschied oder hat unterschiedliche Gesichtspunkte, je nachdem, welcher Branche du jetzt guckst. Jetzt hast du gerade die Lehrer oder den sozialen Bereich angesprochen. Der Julian kann da auch ein Lied von singen, gerade zum Thema Feierabend machen. Ja. Jetzt in einem anderen Bereich, sei es jetzt mal so ein bisschen in der Event-Medienbranche, ist es natürlich auch immer Feierabend, auch mal quasi loslassen von Projekten und dem Chef vielleicht nicht immer zu antworten. Es ist auf jeden Fall nichts Unbekanntes, ist auf jeden Fall mit in der Gesellschaft drin. Wie würdet ihr denn jetzt mal was würdet ihr sagen, wie wird das Thema denn generell in der Gesellschaft aufkommen? Also trotzdem, dass es halt anscheinend allgegenwärtig ist oder jeder mal erlebt hat in irgendeiner Weise.
Ja, schwierig, sage ich jetzt mal. Also ich glaube man muss es auch immer ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Ich glaube, in den letzten 40, 30 Jahren haben wir dann einen guten Schritt gemacht, dass da deutlich sensibilisiert worden ist, gerade aus der diagnostischen, aus dem diagnostischen Standpunkt. Gesellschaftlich sind es immer wieder die gleichen Punkte, die ich ganz, ganz schwierig finde. Ne? Wenn du in den Zeitungen schlimme Sachen liest und dann so kommt, ja, wieso wird der nicht eingesperrt oder wieso kommt er nicht ins Gefängnis? Ach, der ist nur psychisch krank, wo ich mir dann immer so denke, so, hä? Also, da merkt man dann einfach ganz schnell, also gerade im juristischen Verfahren, dass die Leute einfach kein Verständnis dafür haben. Ich meine, ich kann es verstehen, irgendwo bis zu einem gewissen Grad, wenn man da, ich sag jetzt mal Opfer oder Beteiligter der ganzen Sache ist, dass es unfassbar schwierig auszuhalten ist, dass die Person, die was tut, nicht Herr ihrer eigenen Sinne ist und auch nicht, vielleicht auch nicht ganz verstehen kann, worum es da geht. Aber so gerade die großen Medien, finde ich, gehen da sehr unverantwortlich mit um. Ne? Also bester Fall da müssen wir jetzt leider ein bisschen so über das Thema halt kommen, was Suizid betrifft. Also falls jemand da jetzt im Moment mit struggelt, kurz da ein kleiner Disclaimer, es gibt immer die kostenlosen Rufnummern 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222, das ist von der Telefonseelsorge, da bitte melden, wenn es wirklich zu schwierigen, belastenden Situationen kommt. In der ganzen Morkehr-Woche haben wir auch immer unter allen Videos, zum Beispiel auf YouTube, immer noch nützliche Links, also nur dann kurz als Einwand. Aber um aufs Thema zurückzukommen, dieses unverantwortliche Verhalten finde ich sehr, sehr krass. Also dann werden da Suizide gepostet, nur um Klicks zu bekommen. Und das finde ich echt ekelhaft, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde, das gehört da nicht hin. Und es ist auch nachweislich so, dass dadurch Nachahmertaten einfach steigen. Das, also ja, da werde ich ein bisschen sauer.
Okay. Absolut, sagen. Kann ich auch total verstehen. Das ist ein sehr brisantes Thema. Thilo, mal so im Kontext der, du bist ja Lehrer in der Schule, jetzt mal abgesehen von der Lehrergesundheit, wie erlebst du das in deinem beruflichen Kontext? Ist das ein Thema, was irgendwie ernst genommen wird oder berücksichtigt wird, oder hast du das Gefühl, das ist da vollkommen?
Ja, ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen globaler ansetzen, und zwar so gesamtgesellschaftlich. Und ja, es ist einfach Fakt, dass wir in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft leben und arbeiten, in der psychische Erkrankungen einfach immer noch mit Schwäche gleichgesetzt werden. Ich denke schon, dass das in ganz vielen Branchen halt Fakt ist. Und daraus resultiert einfach immer noch eine sehr große, wie ich finde, Tabuisierung des Themas. Also, dass eben, wir sollten eigentlich gesellschaftlich mittlerweile so weit sein, eben auch gerade diesen Themen, weil das Individuum einfach in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, immer mehr in jeden Fokus gerückt ist. Aber eben nur, solange es gut funktioniert. Und ich bin halt der Meinung, dass wir da einfach gesellschaftlich, was unsere Offenheit angeht, einfach weiter sein sollten, als wir es dann tatsächlich sind. Das finde ich nach wie vor ein schwieriges Thema, und ich habe mich damals auch so im Zuge meiner Examensarbeit noch im Studium einfach dem Thema gewidmet. Da habe ich ganz kurz vielleicht mal eben halt ein Kunstprojekt quasi gestaltet, wo es darum geht, dass du Menschen mit Depressionen nur auf der Grundlage eines En-Face-Porträts von vorne quasi eben als depressiv oder nicht depressiv benennen sollst. Also so wie so ein Spielbrett aufgezogen. Ja. Und ich habe das irgendwie dann mit vielen Bekannten auch durchgespielt. Und es ist halt total spannend, einfach dieser Effekt, den ich ja eben auch provozieren wollte, dass es einfach was unglaublich Unangenehmes ist. So, ja. Ne? Und auf diese Weise einfach diese Stigmatisierung halt irgendwie hervorzuheben. Und ich hatte in dem Kontext natürlich super viel mit Leuten bei mir aus dem Studium dann Kontakt und auch mit Leuten und Bekannten halt, mit die jetzt irgendwie mit Depressionen und Angststörungen eigentlich weitestgehend. Und jetzt konkreter auf meinen Beruf bezogen, ist es schon so, dass auch heute noch eine Verbeamtung eigentlich nicht stattfindet, wenn du psychisch vorerkrankt bist. Weil das Risiko, dass du halt dann frühzeitig ausscheidest als Beamter, dann einfach als zu hoch eingestuft wird. Und das ist meiner Meinung nach ein unfassbarer Missstand. Denn
kompletter Schwachsinn.
Das also, ist halt, sorry. Das ist genau, ich bin da komplett bei dir. Das ist auch wirklich einfach ein richtig krasses Reizthema. Das Problem ist, es ist in dem Moment einfach ein systemischer Denkfehler. Meiner Meinung nach. Denn wenn du dich entscheidest, dass du Hilfe benötigst und auch, ich sag mal, die Bereitschaft hast, das in Anspruch zu nehmen, was ja schon ein krasser Schritt ist und der Weg dahin ja auch mit vielen Hürden verbunden ist. Denn du, es ist ja nur noch nicht so, dass du sagst, oh, ich glaube, ich brauche einen Therapeuten, und dann rufst du irgendwo an und dann hast du den. Also so ist es ja leider einfach nicht. Ne? Und systemischer Denkfehler insofern, dass jetzt quasi betroffene Personen sich im Grunde über die Inanspruchnahme von eben Hilfen sich ja im Grunde genau dafür fit machen wollen, diesen Job lange gut machen zu können. Und so als Dankeschön bist du dafür dann nicht verbeamtet. So, also das ist einfach, also ich finde, das ist ein riesiger Missstand. So. Ja. Und es kann halt nicht sein, dass Leute dann irgendwie aus der Angst heraus, nicht verbeamtet zu werden, quasi darauf verzichten, sich Hilfe zu holen, ne? Und das dann irgendwie erst machen, wenn sie quasi safe sind. Nur unter Umständen sind die Leute dann schon so verbrannt irgendwie und gehen so verbrannt in dieses System rein, und das geht halt nicht. Weil genau dann scheiden die Leute früher aus, meiner Meinung nach, so, ne?
Ja, okay. Das Spannende daher ist ja tatsächlich die Zahlen, also 50% aller, ich sag jetzt mal, Deutschen haben entweder Symptome einer psychischen Störung schon erlitten oder tatsächlich eine Diagnose mal irgendwann gehabt. Deshalb finde ich das auch so spannend, da zu sagen, hey, wir nehmen da keinen, weil du nimmst ja ganz viele Leute da auch einfach zu unrechtmäßig raus. Also das ist tatsächlich leider nicht nur bei der Verbeamtung so, sondern bei uns auch so, wenn du eine psychische Störung hattest, kriegst du keine BU mehr, also Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Eine ganz lange Zeit, ne, wo ich dann auch so sage, ja, es kann ja trotzdem sein, dass zum Beispiel rede ich immer von mir, mir geht's gut, dann kann es ja trotzdem sein, dass es mir irgendwann schlecht geht oder andersrum, wenn ich mal eine Diagnose hätte, ne, das ist ja Quark. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, es kann halt jeden treffen.
Genau, so. Es gibt halt kein Recht darauf, so, ne? Also, nö. Dass man jetzt sagen könnte, hä, dir geht's doch gut, du hast kein Recht, depressiv zu sein zum Beispiel.
Genau. Ja, genau.
Ja, ganz wichtig, ja.
Ja.
Und das, sorry, das jetzt auch nochmal anknüpfend an Julian, einfach nochmal zusammenfassend. Es ist schon so, ich meine, wir bewegen uns, glaube ich, alle auch in Kreisen, in denen man offen über sowas spricht. Und es wird auch schon mittlerweile suggeriert, dass da mehr Offenheit herrschen würde. Aber wenn du dann wirklich mal in die Systeme reinguckst, ist es halt noch nicht so.
Mhm. Ne? Nee, absolut nicht.
Ne? Und umso wichtiger finde ich es dann eben, genau sowas wie jetzt die Mental Health Week einzurichten und irgendwie unsere Plattform und Reichweite dafür zu nutzen, da irgendwie offen drüber zu sprechen.
Ja,
absolut.
Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habt ihr ja beide schon wir haben jetzt ein bisschen über Berufsgruppen gesprochen, so ein bisschen in dem Kontext, gesellschaftlich und auch aus euren Erfahrungen heraus. Und Julia hatte gerade angesprochen, dass das gerade, wenn es dann in die Medien kommt, super krass dann auf einmal im Mittelpunkt ist, aber es auch irgendwie total ausgeschlachtet wird. Ne, das ist natürlich super verwerflich, bin ich da auch absolut auf deiner Seite mit. Jetzt ist die Sache so, also wir sind ja, ich sag jetzt mal, ein Musikmagazin, Mokko ist ein Musikmagazin, wir sind ein Musikpodcast und gerade die Leute in unserer Altersgruppe, in unserem Interessensbereich sehen natürlich auch ganz krass prominente Fälle in der Musikbranche, sag ich jetzt einfach mal. Da gab es jetzt ein paar Beispiele. Chester Bennington war, glaube ich, auch eins, das sehr viel die Runde gemacht hatte, was sehr tragisch war. Chris Cornell, aber vielleicht auch im Bereich des Schauspiels. Robin Williams war auch ein ganz krasser Fall, meiner Meinung nach. Glaubt ihr, es betrifft bewusst viele Kulturschaffende oder denkt ihr, das ist eigentlich nur ein subjektiver Eindruck von den Leuten, wenn das passiert?
Ich würde da jetzt direkt mal drauf antworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der so weit oben steht, also der es schafft, eine so große Aufmerksamkeit zu erringen, wie zum Beispiel eben Chester Bennington, Chris Cornell, die haben jahrelang auf einem Top-Level Musik gemacht. Robin Williams hat auf einem jahrelang Top-Level Schauspiel auch betrieben, war sehr erfolgreich, dass diese Menschen auch einem unfassbaren Druck ausgesetzt sind. Also ein für ich sag jetzt mal für uns Normalos kaum vorzustellbarer Druck und auch ein sehr starker Perfektionismus damit einhergehen. Mhm. Ich glaube, man wird da auch darauf trainiert, sehr, sehr gut zu sein und dann auch sehr, sehr hohe Ansprüche zu haben. Also so ein Perfektionismus ist tatsächlich bei einer depressiven Störung ein Trait, was aufkommt. Also da kann man so sagen, ja, jemand, der anfällig dafür ist, ist auch meistens sehr, sehr genau und sehr, sehr perfektionistisch und macht sich viele Gedanken darum. Das kann ja, und das finde ich das Schöne an dem ganzen Thema, Charaktereinstellungen, Verhalten hat ja immer zwei Seiten. Also du hast ja immer wie so eine Münze, du hast einmal Sachen, die sind gut und du hast einmal Sachen, die sind schlecht. Mhm. Jemand, der sehr, sehr genau ist, macht meistens auch eine verdammt gute Arbeit. So, ne, sieht man ja an denen. Aber das kostet ihn auch unfassbar viel. Mhm. Also es kostet unfassbar viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, durch die mediale Aufmerksamkeit, die diese Personen halt haben, plus natürlich deren, ich sage jetzt mal, Prädisposition, und da gehören leider auch Drogen immer wieder dazu, das muss man leider ganz offen auch so sagen. Gerade Chris Cornell hat ja auch offen viel darüber geredet. Wenn da noch Krisen drauf kommen, dann stelle ich mir das sehr, sehr unangenehm vor, auch in so in diesem Kontext. Ne? Du musst immer leisten, du bist immer belagert, du hast kaum Privatsphäre.
Ich meine, das ist ja im Grunde schon eine Krisensituation, ne? Also im Grunde befindest du dich ja konstant in einer Situation, die zumindest auf dem ganz dünnen Eis basiert, in eine Krise zu kippen, so, ne? Also dieser Druck ist ja allgegenwärtig, dadurch, dass du halt im Rampenlicht stehst und irgendwie ja ständig mediale Aufmerksamkeit irgendwie auf dir auf dir lastet, ne? Das, also ich stelle es mir schon quasi wie, ja, wie so eine konstante, krisenähnliche Situation im Grunde vor. Also ich finde, es erfüllt viele Aspekte davon. Ne?
Ja, und ich glaube, das Schlimme an der ganzen Sache ist, ne, du sagst es gerade mit der konstanten Krisensituation, der Mensch ist ja dazu gemacht, sich an Sachen zu gewöhnen. Ne? In positiven Sachen und halt auch in negativen Sachen. Wir wären ja nicht so weit gekommen in unserer Evolution, wenn wir immer gesagt hätten, so, ja, okay, dann ist jetzt halt vorbei. Ich glaube aber, in solchen Situationen ist das sehr, sehr ungesund. Ne? Ja, weil es dann irgendwann, diese konstante Krise, irgendwann wird das normal. Und dann merkt man gar nicht mehr, was zum Beispiel der Körper einem für Warnsignale sendet. Ne? Ich hatte da zum Beispiel in einem Interview mit Jelle Annika geredet, das wird jetzt auch in dieser Woche veröffentlicht. Da ging es auch ganz viel darum, auch in der Medienlandschaft, also für dich, Lynn, vielleicht auch interessant, das Interview, ja, dass man das gar nicht mehr merkt und dass der Körper einem so viel zurückmeldet. Und wenn du dann natürlich noch, ich sag jetzt mal, viel zu dir nimmst und das auch noch betäubst, dann wird es echt kritisch. Also mir tun solche Menschen echt nur noch leid. Ne? Also mir tut es sehr, sehr leid, dass das deren einziger Ausweg anscheinend für sie noch war. Ne? Aber das zeigt halt auch, in welcher Not dass sie es nicht mehr sehen.
Ja, ja. Ich sag mal jetzt mal gerade, also mit der Medienlandschaft, also ich guck mir das auf jeden Fall an, das Interview, was du da gerade erwähnt hattest, sind Sachen, die ich auch beobachtet habe in meiner Zeit als, ja, in diesem Branche, die ich da verbracht habe. Jetzt aktuell ist natürlich auch das Thema Corona allgegenwärtig, die ganze Branche betrifft. Das ist ein super krasser Faktor bei dieser ganzen Geschichte, denke ich. Auch, was ich mir vorstellen könnte, dieser, ich sag jetzt mal, in den Bereichen, wo ich mich bewegt habe, ist natürlich immer so alles 100%. Also die sind quasi dauergestresst, nennen wir es einfach mal so. Weil, ne, dann bist du selbstständig, dann musst du Jobs reinbekommen, damit du dein Geld hast. Und dann ist mit den Jobs immer Stress, dann ackerst du da 10, 12, 15 Stunden, wenn du Pech hast. Und dann kommst du aus diesem Modus raus, wo es konstant Pressure und Druck und mach. Und du fällst auf einmal ab. Also von jetzt auf gleich ist alles weg.
Ja.
Jeder Job ist weg, deine finanzielle Grundlage ist weg, aber auch, ich sag jetzt mal, deine Erfüllung ist weg, die du in dem Job vielleicht gefunden hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch ein ganz krasses Thema ist, weil so viele Krisen auf einmal passieren. Würde ich jetzt mal so behaupten, dass da wirklich viele drunter leiden auch.
Ist es so, das kann ich dir aus dem Job eigentlich relativ offen sagen, das ist im Moment auch so. Also wir erleben das, und ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber man erlebt die erhöhte,
ja, klar,
also dieses Krisenerleben schon sehr, sehr krass. Also auch jetzt, ich sag jetzt mal, gerade in meinem Klientel, das sind ja meistens Menschen, die sind sowieso schon vorbelastet. Also was heißt, nicht nur meistens, sondern die sind vorbelastet. Für die ist das, also teilweise ist das sehr, sehr schlimm für die, weil es noch weniger von den tagesstrukturierenden Sachen gibt wie vorher. Aber ich sehe es auch in meinem Umfeld immer wieder, also so Verhaltensweisen, die, wo ich so sage, so, wow, das wundert mich bei dir, das bist gar nicht so du. Ja, und das sind so Punkte, wo ich dann, also natürlich, ich bin darauf sensibilisiert, sowas zu sehen und solche Verhaltensmuster dann auch zu erkennen. Aber es ist schon gruselig. Also ich finde, ich finde die Corona-Pandemie im Moment sehr gruselig in Bezug auf, was macht es mit uns.
Auf jeden Fall.
Und das wird ja auch von vielen Seiten gar nicht berücksichtigt, wie das auf der mentalen Ebene einfach den Menschen zusetzt. Ne? Sei es jetzt wirklich ihr im psychiatrischen Dienst, sei es ein Lehrer, der sich komplett neu auf die Situation einspielen muss und auch mit eventuellen Komplikationen rechnen muss dadurch, mit Eltern sich schlagen muss, mit dem Schulministerium rumschlagen muss, sei es die Krankenschwester, die ihre Überstunden da auf der Intensivstation vielleicht auch bringt oder ey, und wenn es, ich sag jetzt mal ganz, ganz banal gesagt, und wenn es nur jemand ist, der durch Corona nicht arbeiten darf, das ist so viel Faktor, und das wird alles gar nicht berücksichtigt, das heißt immer die Wirtschaft und wir müssen weiter arbeiten, aber wie die Menschen mittlerweile darauf reagieren, ich sag auch ganz offen, mich hat das, obwohl ich jetzt mittlerweile doch in einem sehr in einem Job bin, der fest ist und der mich nicht einfach so fallen lässt, muss ich sagen, mich hat die Corona-Pandemie trotzdem mitgenommen als Mensch. Und das hätte ich von mir vorher nie erwartet. Ich hätte gesagt, okay, ich bin jetzt kein perfekter Mensch, aber ich kann kommen mit solchen Hardships klar, aber das hat sich gezeigt so ein bisschen, nee, hat es nicht eigentlich. Da gab es auch Momente, wo ich gesagt habe, so, boah, ist scheiße, ist richtig scheiße gerade. Jetzt haben wir über Sachen gesprochen, wie Julian, du hast gerade erwähnt, der Charakter hat zwei Seiten einer Medaille so ein bisschen, ja. Und wir haben auch jetzt gerade darüber gesprochen, dass Corona also ein äußerer Einfluss wirklich sehr, auch maßgeblich dafür vielleicht auch Sorge tragen kann. Jetzt mal ganz, wirklich mal ganz provokant gefragt. Ist denn, also wo liegt denn die, ich sag jetzt mal, Schuld bei jemandem? Ist das eher so ein äußerer Einfluss oder ist es dann einer selbst, der nicht auf sich selber hören möchte oder auf seine Körperzeichen?
Ganz schön freche Frage, Lin.
Ja, ist eine freche Frage, aber ich finde, das ist
ich bin jetzt investigativ. Ob es eine freche Antwort gibt oder nicht? Nein. Es gibt zwei Modelle, die man da eigentlich immer wieder heranzieht. Das eine ist das biopsychosoziale Modell, wo man sagt, dass eine psychische Störung aus vielen Faktoren tatsächlich bestehen kann. Das heißt, es kann biologisch bedingt sein. Ne? Es kann sein, dass einfach ja biochemische Prozesse im Hirn nicht ganz so funktionieren sollten, wie sie funktionieren.
So Serotoninmangel und so, meinst du?
Genau. Also das, aber, und da muss man direkt wieder einhaken, auch das ist dann natürlich sozial bedingt, also wie, in welchem Umfeld bewege ich mich zum Beispiel, ne? Bin ich in einem Arbeitsumfeld, was mich die ganze Zeit nur stresst? Das macht was mit uns. Das macht auch was mit unserem Gehirn. Ein Gehirn, das die ganze, ne, man merkt, dass wenn Leute dauergestresst sind, dann kriegen die immer graue Haare. So, total doof gesagt, aber das ist ein einfaches Beispiel dafür, und man sieht's. Also der Körper reagiert auf sowas sehr, sehr stark und nicht nur über Haare. Oder was weiß ich, ne? Oder ganz oft Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Ne? Da gibt es immer wieder so Fälle, wo Ärzte sagen, ja, 50% der Deutschen haben Rückenschmerzen. Ja, richtig. Aber wieso?
Genau.
Ne? Weil sehr, sehr viele gestresst sind, weil sehr, sehr viele die ganze Zeit nur sitzen, sich nicht bewegen. Sowas kann passieren. Und dann gibt es natürlich noch den psychologischen Faktor, wo man dann eher aufs Individuum guckt und dann sagt so, wie gehst du mit den Krisen halt um? Also ich möchte nicht damit sagen, dass wenn jemand irgendwie eine Krise hat, dass ich sage, hey, ne, hättest du aber besser machen können. Also so ja, in dem Sinn natürlich nicht. Ne? Also nicht dieser Asian Dad, der immer sagt, ja, ein A ist nicht gut, ne? A plus oder kannst du wieder nach Hause, kannst du wieder gehen. Also sowas macht was mit Menschen. Ne? Und man muss natürlich auch, und dafür ist ja zum Beispiel eine Therapie ganz gut, dann auch erlernen, wie gehe ich mit den Sachen auch nochmal um. Also ich empfehle das, Disclaimer hier, ich empfehle das jedem, sowas zu machen. Ich finde, das macht viel Positives mit einem, man reflektiert viel, man deckt vielleicht Sachen auf, die man vielleicht nie hätte so besprechen wollen, aber auf der anderen Seite ist das, und das hatte Jana in einem anderen Interview auch gesagt, das ist wie so ein Geschenke auspacken. Man kann sich immer ein bisschen aussuchen, was holt man aus dem Sack halt raus. Und mit dem Therapeuten zusammen wird das ganz vorsichtig ausgepackt und dann kann man manchmal sehen, so hey, vielleicht ist Verhaltensweise A und B, die ich über Jahre lang mir antrainiert habe oder gemacht habe, ja gar nicht so nützlich. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, aber Auslöser, da komme ich auf das zweite Ding, was ich vorstellen wollte. Das nennt sich Vulnerabilitätsstressmodell. Ist auch ganz einfach zu erklären. Man nehme sich einfach irgendwie zwei Gläser und macht die unterschiedlich voll. Und das sind sozusagen die Prädispositionen, die man hat. Also manche Leute reagieren gut auf Stress, manche eher weniger. Es gibt, jeder kennt die Person, die, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen stressig wird, die fängt an, richtig auszurasten. Dann gibt's aber auch noch den anderen Typen, der sagt, hey, geil, Stress, blühe ich richtig auf. So, ne? Und jetzt muss man sich vorstellen, jemand nehme noch irgendwie ein drittes Gefäß mit Flüssigkeit und schüttet das in beide Gläser. Bei dem einen läuft's halt über, bei dem anderen halt nicht. Und dieses Überlaufen ist dann ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert. Also jeder geht damit halt auch anders um. Deshalb ist das immer sehr, sehr schwierig zu sagen. So eine Corona-Pandemie ist, glaube ich, für jeden ein ganz großer Schluck in diesem Glas. Also ich
gute Metapher, finde ich gut.
Das ist, also ich kann mir nur wenig vorstellen, dass alle sagen, hey, bei mir hat sich nicht viel geändert. Also ich wünsche mir das natürlich, wenn jemand sagt, hey, ich komme damit gut klar, dann all power to you. Also gerne, dann zeig mir bitte, wie du das gut machst, weil ich für meinen Teil komme da auch nicht gut mit klar. Aber es ist tatsächlich super unterschiedlich. Da muss man dann, wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, immer sich professionelle Hilfe suchen. Oder mit engen Bekannten dann zur professionellen Hilfe.
Klar, klar. Jetzt hattest du eben gesagt, das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert oder ganz, ganz wichtig, dass man es nochmal rausstellt. Jeder geht mit solchen Sachen selbst um oder eigen um oder reagiert anders auf gewisse Verhältnisse. Sei es jetzt Stress zum Beispiel oder eine Corona-Pandemie. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gerade in dieser Leistungsgesellschaft, von der wir eben gesprochen haben, irgendwie auch ein Faktor, der überhaupt nicht eingerechnet wird. Es ist immer dieses, warum geht dir schlecht, dem anderen geht es ja nicht schlecht, so nach dem Motto. Oder warum kommst du mit der Situation nicht klar, die anderen kamen da auch damit klar. Also dieses, ne, so fast schon der Vater, der vor einem gesessen hat, gedacht, ich bin früher immer den Schulweg zu Fuß gegangen, warum fährst du jetzt mit dem Bus, so, weißt du?
Und wir waren damals nie krank.
Ja,
genau.
Ich finde das halt vor allem schwierig, so, ich meine, gut, wir stehen jetzt so alterstechnisch gerade so
auf der Schwelle
auf der Schwelle zum Alter, genau. Nee,
im
aber,
Zenit.
Also bitte.
Zum Zenit.
Lassen wir das. Ich finde das halt für die Generation unter uns beziehungsweise nach uns einfach schwierig, denn ich finde zum Beispiel durch dieses ganze Influencer-Zeug und so wird ja schon suggeriert, dass irgendwie du in deiner Individualität irgendwie alles schaffen kannst und so, ne? Das meinte ich vorhin mit, das Individuum rückt immer mehr in jeden Fokus irgendwie und wird überall halt so hervorgehoben. Ich finde, das ist ein sehr modernes Phänomen. Gleichzeitig kommst du aber eben nicht, und das ist das, was Lynn meinte, angesprochen hat, nicht um diese Bezugsnorm herum. Also ja, ne, genau. Es ist immer das Individuum im Kontext von Bezugsnormen. Und das kollidiert natürlich.
Ne? Ja.
Ja. Da ist natürlich auch ein großer Druck dahinter. Du sagst gerade, die Möglichkeiten der vielleicht unserer Generation, der kommenden Generation und darauf folgenden Generationen war ja immer, euch steht die Welt offen. Es ist alles da, es herrscht, ich sage jetzt mal, relativer Frieden, gerade noch in der westlichen und fernöstlichen Welt vielleicht noch so ein bisschen. Deswegen steht euch die Welt offen, aber genau mit dieser Aussage folgt natürlich auch ein Druck, der für viele dann auch ja nicht handelbar ist vielleicht. Ne? Also die sich dann wirklich unter dem Druck halt auch zerbrechen ist das falsche Wort, aber sie haben den Druck auf jeden Fall auf sich und das macht es halt nochmal umso schwieriger dann.
Ja, ich finde das auch tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen, weil, also was Thilo auch gerade gesagt hatte, dieses alles Influencer, alle sind besonders und
genau.
Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin inzwischen der Meinung, dass dieses alle sind besonders, alles ist machbar, gar nicht mehr so nützlich ist, weil man jetzt langsam merkt, so in den, also gerade finde ich in der politischen Entwicklung, die wir die letzten Jahre hatten, die finde ich sehr besorgniserregend ist. Es ist nicht alles machbar. Wir sind auch nur Menschen und jeder ist was Besonderes, aber es ist auch mal in Ordnung, mal nicht besonders zu sein, finde ich. Man muss nicht immer so das Nonplusultra da machen und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, ey, Digga, ich will heute mal spazieren gehen. Und dann bist du nicht eben der 50 Jahre alte Opi, sondern machst einfach mal was Normales.
Genau.
Und das ist halt, ne, also man kann das jetzt irgendwie in super viele Richtungen drehen und wenden, ne? Also zum Beispiel dieses, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf unseren Kontext jetzt der Folge beziehen, dieses so, es ist gut, dass du besonders bist, wenn du jetzt aber dann quasi suggerierst, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Depression eine Besonderheit ist. So, ne? Und dann bist du schon genau wieder an diesem Knackpunkt, ne? Denn wir sollten ja eigentlich dahin kommen, dass genau das normal ist. So, ne? Und diesen Faktor Besonderheit auch gar nicht mehr braucht. So, ne? Weil ich finde, so was man jetzt so Instagram-mäßig viel erlebt, ist halt, dass Influencer sich immer wieder in Situationen zeigen, in denen sie sehr zerbrechlich sind. So, in denen sie sich irgendwie unter Tränen quasi präsentieren. Ich finde das grundsätzlich gut und wichtig, aber ich glaube, dass dadurch halt genau das passiert, was ich gerade angesprochen habe. So, es sollte halt eben keine Besonderheit mehr sein, in unserer Gesellschaft irgendwelche Issues zu haben zum Beispiel, ne? Sondern es sollte völlig normal sein und genau die Anerkennung halt auch haben. So, also versteht ihr, was ich meine? So?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber gerade den Punkt so, dass das Influencer das machen, finde ich teilweise manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich mir so denke, klar, zerbrechlich sein ist normal, aber sich dabei zu filmen und zu posten, finde ich, ist alles andere als normal. Also ich gehe
genau. Der Gedanke ist gut, ist wichtig, ist richtig. Die Art und Weise finde ich dann auch fragwürdig in vielen Fällen, ne? So.
Genau.
Vielleicht sind wir dafür aber auch zu alt. Also, keine Ahnung. Vielleicht kommen wir auch mit diesem, vielleicht kommen wir mit diesem Medium auch einfach nicht mehr zurecht und ja,
das hatten wir letzte Folge schon mal, dass wir mittlerweile zu einem alten Männerclub uns verwandeln, die im Kneipenstammtisch da sitzen und sich über die junge Generation aufregen oder aber in Nostalgie schwelgen, ja, über die MySpace-Zeiten und die Songs auf ihrem MySpace.
Kennt ihr noch diese kleinen Kassettenaufbewahrungsregale? Diese Boxen, wo du so, keine Ahnung, 20 Kassetten reinpacken konntest, aber dann auch mit so einer Schublade.
Ja, meine Eltern hatten so Schrank mit so riesigen Schubladen. Ey, da sind so viele drin. Das ist unfassbar. Und ich war immer so, hä?
Ich spreche das Thema gerade an und wir fallen sofort in dieses Muster zurück. Finde ich super. Ja. Aber nur dazu, ich hab genau so ein Ding gerade über mir am Regal stehen.
Ja, richtig geil.
Deswegen,
richtig
wundergeil, geil. Wunderschön.
Wundergeil, ja.
Wundergeil.
Ich glaube, ich lege mir das für unsere Kerngeschäft-Folgen, lege ich mir sowas an. Ich weiß nicht, wie ich sie auf Kassette bekomme, aber ich will das haben.
Das ist eine geile Idee, genau. Ja. Okay. Kommen wir mal zurück zum Thema, würde ich sagen, bevor wir uns hier wieder in Nostalgie verschwimmen. wir haben gerade absolut richtige Punkte angesprochen, wie das wahrgenommen wird, was der Auslöser ist. Julian hat da wunderbare Beispiele und auch Erklärungen für gebracht.
Oh, danke.
Ich finde,
wundergeil. Aber, Julian, wundergeil.
Wundergeil. Wofür haben wir dich denn eigentlich eingeladen, wenn du nicht deinen Job erledigst? Ne?
Ja.
Nein, Quatsch. Nein, du hättest mich auch so eingeladen.
Alles gut.
Aber jetzt, um mal ein bisschen konkreter zu werden, jetzt müssen wir das ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, anwenden können oder zumindest nutzen können für uns im Alltag. Wie erkenne ich das denn vielleicht A, bei mir selber, dass es einfach zu viel ist? Ich meine, ne, du hast gerade davon gesprochen, dass viele im Tunnel sind und es einfach nicht erkennen und einfach durchziehen. Aber wie erkenne ich es vielleicht selber? Wann sollte ich selber merken, das ist nicht in Ordnung, wie es gerade läuft? Und wie erkenne ich es auch als Außenstehender, als Partner, als Familie, als Freund vielleicht?
Das ist sehr speziell tatsächlich. Also ich fange jetzt mal bei anderen Ansehen das an, weil das manchmal ein bisschen einfacher ist. Was wichtige Punkte sind, ist zum Beispiel, dass jemand anfängt, aggressiv zu werden. Wenn jemand nicht aggressiv ist, zum Beispiel, ne? Oder wenn, man kennt ja so seinen Umkreis und man hat ja meistens sowas länger mit denen zu tun, aber wenn Verhaltensweisen, die haben, auf längere Zeit halt auch anders werden. Also das kann ja auch manchmal positiv sein. Ich will gar nicht sagen, dass jeder, der irgendwie sein Verhalten ändert, auf jeden Fall eine Beratung braucht. Dann wären wir ziemlich schnell alle viele darin. Mir geht's darum, wenn man merkt, hey, die Person macht ganz, ganz viel, was sie aber gar nicht so gut tut. Ne? Wo du so merkst, dass das nennt man dann dysfunktional, dass quasi der Aufwand, den man betreibt, um irgendwas zu machen, viel, viel, viel höher ist als das, was man im Endeffekt rausbekommt. Ne? Also ein Beispiel, was ich immer gerne dabei bringe, sind so Zwangsstörungen. Zwangsstörung ist immer ganz viel Aufwand für Sachen, die, also ne, jemand, der 30 Mal zum Herd geht, um zu gucken, ob der an oder aus geht oder an oder aus ist, da ist schon drüber. Also so ganz blöd gesagt. Ne? Und ich glaube, dafür ist das Umfeld sehr, sehr sensibel. Ne, jeder kennt das so ein bisschen, wenn Freundin, Freund, Kumpel irgendwie anfängt, so auf eine längere Zeit irgendwie so ein bisschen strange zu wirken. Und ich finde, das sollte man dann auch ansprechen. Ein ganz banales Beispiel sind Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Da sollte man immer wieder mal nachfragen, wenn Leute das längere Zeit haben, auf jeden Fall mal gern zum Arzt schicken. Was ich auch sehr wichtig dabei finde, ist einfach das Reden. Ne? Ansprechen, hingehen, gucken, was ist anders, was kann ich vielleicht tun, dem anbieten. Und hier auch wieder ein bisschen kleine Werbung. Die Lisa hat dazu einen Artikel geschrieben, wo es um Angehörigenhilfe geht. Da gibt es 10 Punkte, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber die sind sehr, sehr schön aufgelistet und sehr, sehr einfach. Da kann man mal drüber gucken. Und manchmal, also es sind meistens sehr, sehr einfache Sachen. Wie erkenne ich selber solche Sachen? Sehr ähnlich. Also wenn ich nicht schlafen kann, weil es lange gedauert hat, dann, ne, wenn der Job unfassbar anstrengend war, vielleicht anfangen aufzuschreiben, hilft manchmal. Wenn man merkt, ey, ich bin in einer belastenden Situation, schreibt's auf. Macht euch ein Tagebuch, schreibt's auf, hey, wie ging's mir heute? Was ist heute passiert? Und wenn sich das wiederholt, das wäre zum Beispiel so ein Ding. Oder auch, wie gesagt, Magenschmerzen, Rückenschmerzen ist so ein Teil. Wenn es mir die ganze Zeit kacke geht, also so, das klingt so banal, aber wenn ich wirklich merke, so, hey, boah, ich komme damit gar nicht mehr klar. sondern das ist wichtig.
Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen, so die Phänomene Antriebslosigkeit, so in Kombination mit, mit so einer zunehmenden Unfähigkeit, Freude zu empfinden zum Beispiel.
Das ist bei einer Depression. Ja, bei einer Depression.
Wir waren jetzt gerade natürlich sehr, beziehungsweise wir waren jetzt natürlich sehr in diesem, ich würde jetzt sagen, tendenziell Überlastungsbereich, ne? Genau. Nur, ich finde es jetzt auch schwierig, die einzelnen so kategorisch voneinander zu trennen. Du hast natürlich einfach viel, viel Überlappung. Und ich sag mal, eine Überlastung kann natürlich auch in eine Depression münden.
Absolut, ja. Ne?
So. Und ich meine, wir picken uns ja jetzt hier nicht irgendwie einzelne Sachen raus, sondern versuchen natürlich schon in dem Rahmen, den wir jetzt gerade haben, einfach möglichst viel so abzudecken. Ne? Und genau. Ich glaube, das können wir auch einfach so aus unserer Position heraus natürlich einfach auch nicht leisten, da jetzt spezifisch auf irgendwie ein Krankheitsbild einzugehen. Genau. Ne? Deswegen, ich wollte dich da jetzt nicht untergraben oder so, ne? Also verstehe mich da.
Nee, alles falsch. Gut, aber ich finde, wenn wir gerade schon darüber sprechen, das, was du meinst, es gibt halt bei der Depression gibt es halt drei Hauptsymptome, wenn wir schon kurz darüber sprechen. Da gibt es nämlich diesen Interessenverlust, den man hat, ne? Also, dass man merkt, hey, boah, das, was mir Spaß macht,
das gibt dir nichts mehr irgendwie so.
Das gibt mir nichts mehr. Dann Verminderung des Antriebs wäre das Zweite, dass man sagt, ich habe auch gar nicht mehr die Energie, das zu machen. Also, das ist ein Unterschied, ne? Also, einmal keinen Bock haben und gar nicht mehr die Energie haben. Also, zum Beispiel so nicht aufstehen können. Und dann eben auch der dritte Punkt wäre dann diese gedrückte Grundstimmung oder tiefe Traurigkeit, wie man das halt auch nennt, dass man sagt, ich bin scheiße, also sag das jetzt mal so relativ plakativ, ich bin scheiße, mein Umfeld ist scheiße und meine ganze Zukunft ist scheiße und ich hänge die ganze Zeit eigentlich nur in dem ab, was früher war. Das sind so drei Punkte.
Genau, da geht's halt um
Slang.
Um dieses Erleben auf so einer globalen Ebene halt, ne? Dass du zum Beispiel nicht sagen kannst, irgendwie das und das ist gerade scheiße, aber das und das läuft auch mega gut, so, sondern du erlebst das dann halt eher so global als so ein alles ist scheiße, so, ne?
Genau.
Ja. Jetzt hat Julian das bei dem Thema, wir hatten ja gerade gesprochen, wie erkennt man oder wie sind die Anzeichen für solche Sachen, für Probleme im Mental Health Bereich. Da hast du auch schon so ein paar Beispiele genannt, was man tun kann. Du meintest jetzt gerade aufschreiben, wenn man nicht loslassen kann nach dem Feierabend, sag ich jetzt einfach mal. Was gibt's denn, ich sag jetzt mal, oder ich möchte die Frage mal mit einem Zitat beginnen. Es gibt den, leider ist er schon verstorben durch einen Motorradunfall, den Musiker Mitch Lacker, der war der Sänger der Band Suicide Silence. Und es gibt ein sehr bekanntes Zitat, was von ihm durchs Internet geistert, das heißt, keep listening to music, it gets you through everything, I promise. Und in dem Zusammenhang, darauf würde ich einfach mal gerne auch drauf ansprechen, Was kann ich denn aktiv als Betroffener und als Nebenstehender, sag jetzt mal eines, oder ein wenn man einen Betroffenen im Bekannten- und Umfeld hat, was kann ich denn tun? Was ist der beste erste Schritt, wenn ich sowas erkenne, wenn ich sowas sehe?
Würde ich gerne tatsächlich auf so einer persönlichen Ebene starten, Julian, wenn das für dich okay ist, weil du das dann, glaube ich, wunderbar, weil du das dann, glaube ich, wunderbar professionalisieren kannst danach.
Nee, mach ruhig.
Und zwar für mich eine damals sehr, sehr wichtige Erkenntnis auf der Grundlage vieler Gespräche mit einem guten Freund von mir. Und ich versuche es irgendwie quasi zu zitieren, was er mir damals gesagt hat. Und das war im Grunde so ein, wir können ganz viel drüber reden. Und das ist natürlich der absolut richtige Weg, darüber zu sprechen. Und über das drüber sprechen können wir an einen Punkt kommen, wo du das irgendwann nachvollziehen kannst. So, aber du wirst es niemals nachempfinden können. Und daraus resultiert einfach was mir total wichtig geworden ist in den letzten Jahren, nämlich es nimmt von beiden Kommunikationspartnern ganz viel Verantwortung, das genau so zu sehen. Sowohl vom Betroffenen als auch von der Person gegenüber. Ne?
Ja.
Denn dieses Helfen wollen ist wenn man das jetzt irgendwie speziell auf Depressionen zum Beispiel bezieht, glaube ich, mit sehr viel Ohnmacht verbunden, weil eben genau dieser Aspekt des Nachempfindens halt meiner Meinung nach nicht leistbar ist. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel auf eine Partnerschaft bezieht, es darf auch nicht leistbar sein. Also zu einem bestimmten Punkt. Aber ja, ich finde es jetzt schwierig, den Satz zu beenden. Aber ich glaube, dass das, was ich sagen wollte, durchkam auf jeden Fall. Ne? Also diese Sichtweise darauf nimmt den Menschen, die da darüber miteinander sprechen, viel Angst auch und viel Verantwortung. Und das finde ich total wichtig. Also es darf sich keiner von beiden durch die Gespräche darüber irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, einander Lösungen anzubieten. So. Ne? Mhm. Ja.
Ja, du hast eigentlich ziemlich gute Punkte da angesprochen. Ich würde es tatsächlich nicht Ohnmacht nennen. Weil ich finde, Macht oder Ohnmacht in dem Kontext gibt es sowieso nicht, sondern ich würde von Demut sprechen. Ich finde, eine große Demut vor dem Leid, das diese Person da gerade hat, ist sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, hey, ich verstehe das, ich kann es nicht nachempfinden, ich bin dabei, nicht da drin. So, ne, man ist ein Begleiter der Person immer noch. Man ist nicht mit in den Depressionen. Es gibt es gibt tatsächlich auch Menschen, die werden co-abhängig. Das heißt, dass man mit dieser Störung auch gestörte Verhaltensweisen irgendwann entwickelt. Das ist tatsächlich gefährlich.
Ich kann mir das halt gerade in Partnerschaften sehe ich das so, ne?
Genau, und Abgrenzung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Total.
Also auch sagen zu können, hey, stopp, also ich verstehe das, dass du gerade leidest, aber wenn ich das jetzt mitmache, dann geht es mir nachher noch beschissener. Man muss ja auch man muss ja auch irgendwie selber ein bisschen auch auf sich achten. Ich finde, was man da als Betroffener gut, als Umstehender gut machen kann, also dieses drüber reden, aber auch nicht den Anspruch haben, da Optionen zu schaffen. Optionen zu schaffen, ist schön, dass du das auch so gesagt hast, ist ein Ziel einer Beratung oder einer Therapie.
Ganz genau.
Und das kann, und das sage ich, das möchte ich noch ganz eindringlich sagen, das kann man nicht leisten, wenn man so emotional nah dran ist. Das können auch wir nicht machen. Also, das ist ethisch sehr fragwürdiger Move. um hier mal im Street-Slang zu bleiben. Nein, ja, es ist sehr fragwürdig, wenn man als professionelle Fachkraft Leute berät, die einem sehr nah dran stehen. Also ich finde, das ist nur in einem sehr bedingten Rahmen möglich. Ist natürlich, ich habe natürlich auch im Privaten immer mal wieder damit zu tun. Das ist einfach so, ne? Wenn du einen Kumpel hast, der Schreiner ist, dann fragst du den, ob der mal gucken kommt am Tisch. Und wenn du einen Kumpel hast, der einen sozialpsychiatrischen Bereich hat, dann kommt natürlich manchmal auch das Ding, hey, was kann ich machen oder wie geht's mir? Aber auch da, ne, natürlich ist man dann da, aber man muss sich halt abgrenzen. Und ich finde, was ich immer super schön finde, ist anzubieten, hey, sollen wir mal zusammen nach Beratungsmöglichkeiten suchen? Manchmal ist das ja auch, sollen wir mal zusammen nach einer Therapie suchen? Sollen wir zusammen, wenn es wirklich schlimm ist, sollen wir zusammen in die Klinik? Weil das ist so eine Zwangseinweisung, ist sehr unangenehm. Also, ne, habe ich auch im Berufsleben erlebt. Ich finde es immer noch schöner, wenn man zusammen hingehen kann und sagt, hey, bevor nachher wirklich alles zusammenbricht und es wirklich sehr ernst wird, immer noch so versuchen, mit den Leuten zu gehen.
Ja, und das sehe ich aber auch als genau die richtige Herangehensweise, ne? Denn also dieser Aspekt der Abgrenzung, der muss halt auch von beiden Seiten quasi der jeweils anderen Person auch eingeräumt werden oder gegönnt werden, sage ich fast. Ne? Also ich denke, dass du auf die Weise einfach auch den respektvollsten Umgang miteinander bewahren kannst und schaffen kannst halt auch überhaupt. Und ich bin da auch absolut bei dir, Julian. Es ist halt genau dieses, ich begleite dich dahin und ich begleite dich dadurch. Also eben zur beziehungsweise durch eben die professionelle Herangehensweise.
So, genau, ne? Du bist halt nicht allein dann.
Genau.
So, darum geht's. Ne? Also du wirst wahrscheinlich vielleicht unten ankommen. Ich kann dich vielleicht nicht auffangen, das kann auch sein, aber du bist halt nicht allein unten.
Genau.
Also ich komme immer mal wieder klopfen. Ja.
Genau, absolut.
Ja, finde ich sehr. Ja, jetzt vielleicht nochmal auf das Zitat, was ich eben gebracht habe. Was glaubt ihr denn, sei es jetzt Julian aus vielleicht auch einer professionellen Sicht, aber auch gerne aus einer persönlichen Sicht, wie viel Anteil nimmt Musik, wenn es darum geht, sich in irgendeiner Weise sich selber irgendwie zu helfen? Hat das eine Wirkung? Ist das irgendwie spürbar?
Spürbar. Also ich glaube, spürbar kann jeder von uns sagen, dass das sehr spürbar ist. Ja. Wissenschaftlich ist das ein unfassbar schwieriges Thema, weil weil das so persönlich aufgenommen wird. Jeder von uns, also das ist zum Beispiel so, wenn jeder von uns dreien jetzt einen Song hört, dann hat jeder von uns ganz andere Emotionen damit.
Klar.
Keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie Venga Boys hören, dann sagen, okay, alle geil und oder weiß ich, ne? Es gibt auch Leute, die sagen, Venga Boys sind richtig scheiße, klar. Kann ich auch verstehen. Aber es gerade in dem Kontext der Psychologie ist Musik etwas, was unfassbar viel auslösen kann und ne, mit dem man auch gut arbeiten kann. Es ersetzt das aber nicht. Also ich muss mit Schlacker das ein bisschen bremsen. Also ja, Musik hilft. Ich glaube auch, Musik kann Emotionen verstärken, triggern und auch vielleicht in eine andere Richtung drehen. Aber es ersetzt definitiv nicht das, dass das drüber reden. Ich muss selber aus meinem persönlichen Ding sagen, ich kenne das ja auch, manche Musik, ich höre zum Beispiel super gern dann, wenn es mir nicht so pralle geht, etwas, was instrumental ist, weil dann muss ich mich nicht auf irgendwas Gesprochenes konzentrieren, dann überschwemmt das manchmal einfach und dann kann ich einfach in Ruhe zuhören. Ich finde das manchmal so entspannend.
Ja. Ja, ich denke, grundsätzlich gibt es, glaube ich, so den Schlag, Leute, die hören irgendwie eher ganz bewusst so positive Mucke, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und dann gibt es aber den anderen Schlag, der halt genau dem gegenüber dann, weiß ich nicht, traurige, melancholische Musik wählt, ne? Und und das aber dann auch zulässt quasi, ne? Ja, ich glaube, das sind so die zwei großen Gruppen auf jeden Fall, ne? Irgendwie der eine sagt so, oh, mir geht's irgendwie. Also jetzt auch einfach, wenn man jetzt auch einfach mal sich nicht gut fühlt, so, ne? Das, dann gibt's einfach Leute, die sagen, boah, ich höre jetzt Elektro, keine Ahnung, weil's mich wieder nach vorne bringt, so, ne, und, weiß nicht, ich zum Beispiel bin dann jemand, der sich da auch gerne die Zeit für nimmt, sich da drin, ich sag jetzt mal ganz flapsig, sich da drin auch einfach mal eine Stunde zu suhlen, so, ne, also ich lasse das gerne zu, dann auch, und, dann,
was auch wichtig ist.
Total. Das ist halt so eine Typsache, ne? Andersrum läuft man dann natürlich auch die Gefahr, dass es einen super krass triggert, so, ne? Und, dass man dann vielleicht auch einfach zu sehr darin aufgeht, ne? Ja, und den Absprung nicht schafft. Also, Musik gibt dir sicherlich ein Zuhause, so auf jeden Fall. Aber es kann auch, kann manchmal auch ein falscher Freund sein, so in manchen Situationen. Ja, genau. Ne? Also, das würde ich schon echt mit genau der Vorsicht auch sagen. So.
Ja. Also, ich zum Beispiel persönlich merke halt ganz extrem, du hast gerade gesagt, sich darin zu suhlen, finde ich eigentlich ein ganz guter Punkt. Weil ich bin auch jemand, der dann gerne seine, ich sag jetzt mal, mentale Gesundheit so ein bisschen beiseite schiebt oder sagt, nee, lass mich jetzt in Ruhe, habe ich keinen Bock, mich auseinanderzusetzen und ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Und dieses Suhlen, also ich mache dann bewusst traurige Musik an, Songs, die mich vielleicht auf der Ebene auch ein bisschen triggern, so in die Richtung, damit ich halt auch akzeptiere und dann vielleicht auch mal mich über das, was mich gerade beschäftigt und mich mitnimmt, halt auch mal, ja, ne, das ist der einzige Grund, der mich dann das zulassen lässt, quasi so zu fühlen, so zu sein, so sich so darzustellen oder sich selber so zu sehen. Aber dann ist es auch, sag jetzt mal, nach diesem Suhlen auch besser, weil ich dann endlich mal losgelassen habe und auch mal wirklich dann den Gefühlen, sag jetzt mal, freien Lauf gelassen habe.
Ja, und ich meine, es ist ja auch ganz, ganz wichtig, da dann darauf hinzuweisen, so, es gibt da ja auch kein richtig und kein falsch. Also du kannst ja jetzt auch nicht pauschal sagen, mach das, hör mal eine Stunde traurige Musik und lass das zu. So, das ist halt eine absolute Typsache, so, ne? Also, das ist auch super wichtig, klarzustellen, so, ne? Es gibt da einfach kein richtig, kein falsch, wie man mit sich selbst letzten Endes dann umgeht mit Musik. So,
ja, ja, ne? Klar. Es geht darum, dass wir auch drüber sprechen und es
voll
entstigmatisieren und auch zeigen, dass es da einfach so viele verschiedene Sachen gibt, wie man damit umgeht. Und deswegen war mir das, ne, finde ich auch gut, dass ihr beide das jetzt gerade mal kurz angesprochen habt, weil das war mir auch der wichtige Part an der ganzen Geschichte. Leute sollen sehen, die Zuhörer sollen hören, das sage ich auch erstmal, ihr sollt hören, dass es nicht den einen Weg für diese Sache gibt oder wie man damit umgeht, aber dass es halt Möglichkeiten gibt, halt damit klarzukommen in irgendeiner Weise. Ja, jetzt habt ihr auch schon darüber gesprochen, ne? Wie geht man da am besten mit um? Julian hat ja gerade erwähnt oder ihr beide habt erwähnt, so die Gesprächsführung, wie verhalte ich mich als Mensch, wenn ich jetzt betroffen bin oder dabei stehe und im Gespräch bin, dass ich auch diese Rolle, die ich habe, auch einsehe. was jetzt noch mal ins größere Bild gezogen mal, was würdet ihr euch denn wünschen, was so in der breiten Masse sich ändern würde? Also wir haben jetzt den Leuten quasi schon an die Hand genommen, wie man am besten damit umgeht, aber was müsste sich generell ändern, damit sich Gesellschaft einfach besser damit klarkommt? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Also es muss jetzt keine Lösung sein, aber ich möchte einfach mal wissen, was ihr darüber so denkt. Auch mal im Schwang vielleicht mit dieser Romantisierung, was ja auch immer ganz oft gerne passiert. Was ich zum Beispiel persönlich sehr fragwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Romantisierung im Sinne von?
Ja, das halt diese, also das hat mir glaube ich eben auch in dem Kontext von Influencern gesagt. Die zeigen sich öffentlich und zeigen dann, dass es ihnen schlecht geht. Auch in härteren Fällen dann im Bereich dann sowas wie mit Chester Bennington oder ich sag jetzt mal, das war auch lange Zeit ein großer Part dieser ganzen Scene-Emo-Bewegung, dieses Romantisieren. Wie seht ihr das? Was würdet ihr euch da wünschen? Was würde sich ändern? Einwürfe im großen Bild ein.
Oh, ich finde die Frage tatsächlich super, super schwierig und super groß. Also ich hatte das ja eingangs schon gesagt, dass mir da bestimmte Systeme, bestimmte Branchen vielleicht auch einfach ein bisschen zu rückständig sind. Die Offenheit einfach angeht, weil es funktioniert einfach, also ich finde, das Ding funktioniert einfach nicht, wenn auf der einen Seite dir vor allem einfach medial den ganzen Tag suggeriert wird, dass es voll okay ist, wenn du bist, so mit allen Ecken und Kanten und mit allen irgendwie Problemen und keine Ahnung, die du halt mitbringst. Und irgendwie am anderen Ende wirst du deswegen dann, also genau deswegen dann aber vielleicht benachteiligt im Berufsleben so. Also das funktioniert einfach nicht. Und das muss definitiv in Einklang kommen. Und da deswegen finde ich da viele Systeme einfach sehr, sehr rückständig, weil es halt immer noch dieses alte Menschenbild halt auch so aufrecht hält, dieses du bist schwach, wenn du nicht funktionierst. Und das finde ich ganz, ganz kritisch. Und ja, also das ist, glaube ich, für mich, weil ich das so viel im Bekanntenkreis auch mitbekommen habe, so jetzt gerade in Bezug so auf den Lehrerberuf halt, das ist halt einfach, das geht gar nicht, so sage ich ganz ehrlich. Und da muss halt definitiv was passieren. Auf welchem Wege man das machen kann, keine Ahnung. Ich finde es erstmal einfach super wichtig, dass vielleicht einfach mehr Leute, die aber auch wirklich was zu sagen haben, ihre Reichweite halt genau dafür nutzen. Ne? Wir müssen da mehr Offenheit streuen und das einfach normaler machen, darüber zu reden. Ne? Ich möchte gar nicht, also ich möchte eigentlich dahin kommen, dass es irgendwann nichts Besonderes mehr ist und wir kein Special mehr brauchen, um über sowas zu reden, sondern es ist einfach völlig normal, dass darüber geredet wird. Ne? Ich glaube, das trifft es dann doch ganz gut im Kern, was mir wichtig ist. Ja.
Okay, im Kerngeschäft. Ha. Nee, kann ich dir zustimmen. Ich bin gerade tatsächlich die ganze Zeit immer mal überlegen, was ich mir wünschen würde. Und das, was mir immer so ein bisschen im Hinterkopf nagt, ist tatsächlich auch einfach die Anerkennung der Leute, die in dem Bereich halt arbeiten. Ne? Also das klingt jetzt so ein bisschen bitter in dem Moment, wo ich das sage, aber ich bin immer wieder darüber bestürzt, wie die somatische Behandlung, also alles, was mit dem Körper so an sich zu tun hat, sehr, sehr, gerade jetzt auch bei Corona, sehr fokussiert wird, was ich auch verstehen kann. Nichtsdestotrotz denke ich mir die ganze Zeit so, Leute, wir haben auch noch einen anderen Teil und wir müssen darüber reden, dass es sehr, sehr vielen Leuten jetzt bald echt nicht mehr gut gehen wird. Also, ne, dass das auch einfach nochmal, ich finde auch in der Politik nochmal mehr angesprochen werden muss. Und wie auch Thilo richtig gesagt hat, nicht im Sinne einer, hey, wir machen mal eine Woche und das ist was ganz Besonderes. Da schließe ich uns auch mit ein. Ich finde es schade, dass sowas nötig ist. Aber ich finde, die Zahlen zeigen ganz klar, dass zu wenig drüber geredet wird. Die Diagnosezahlen schießen durch die Decke. Und da kann man jetzt, also sorry, ich habe ja sowieso so eine kleine Abneigung gegenüber der Leute, die immer sagen, ja, weil mehr getestet wird, dann sieht man auch mehr Zahlen. Ja, nee. sorry, dass ich da jetzt gegen die Corona-Leugner ein bisschen auskeile. Aber das ist ja Quatsch. Also die Verhältnismäßigkeiten steigen ja trotzdem exorbitant. Mhm. Das sieht man ja trotzdem. Ich hatte, glaube ich, 2017 eine Studie einer Krankenkasse in der Hand, wo es dann irgendwie witzigerweise in Hamburg um 25% gestiegen ist, die Diagnosen. Mhm. Und in Saarbrücken, warum auch immer Saarbrücken, aber wo man dann auch einfach sieht, die Hilfssysteme sind definitiv nicht in diesen Jahren so stark gestiegen. Im Gegenteil. Mhm. Also, ich komme ja aus Aachen und wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Anbieter für ambulant betreutes Wohnen. Aber da musst du schon, da musst du schon eine große Hürde einnehmen, damit du da ankommst. Also da bist du nicht mal eben, sag ich jetzt mal, mit der Standarddepression, das reicht nicht. Und ich finde, warum nicht? Ne? Also, warum muss man so viele Hürden einnehmen, damit man sich überhaupt Hilfe holen kann? Ich finde das eine Frechheit tatsächlich. Ja. Also, sonst kannst du dich wegen ihm krank schreiben lassen und kannst du zum Arzt hingehen und kriegst relativ schnell Behandlungen und da ist die Versorgungsrate einfach so unterirdisch, dass du jetzt gerade in der Corona-Phase, wenn du dir einen Psychotherapeuten suchen willst, also nicht, dass ich jetzt jemanden entmutigen will, aber das wird spannend. Also, dass die Praxen sind zum Brechen voll. Und da wird nicht mal irgendwie gesagt, hey, da machen wir jetzt mal irgendwie Notfallsprechstunden irgendwo, weil wir auch alle merken, wir in unserem Beruf, wir sind drüber, ne? Wir sind, also man merkt die Belastung an, aber es kommt nichts. Es kommt keine monetäre irgendwie, dass man sagt, hey, Leute, ihr habt die ganze Zeit durchgearbeitet, ne? Hier, habt doch mal was oder so. Also die Anerkennung ist sehr wenig dafür da, für die Jobs und halt auch für die Störungen. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann, oder andersrum gesagt, ich finde es besorgniserregend, wie viele Menschen in Deutschland sich für komplexe Probleme, die sicherlich auch einiges damit zu tun haben, sich völlig abstruse Erklärungen zusammensuchen. So in dem Kontext, ich glaube, das kann nicht mehr lange gut funktionieren. Wir müssen als Gesellschaft darauf achten, dass wir alle mitziehen und nicht irgendwie, ne, und das schließt auch Menschen und auch den Großteil der Menschen ein, wie ich ja auch gesagt habe. 50% der Leute haben Symptome mal erlitten oder mal eine Diagnose gehabt. Wir können ja nicht einfach sagen, das gibt's nicht, wenn jeder Zweite irgendwie mal oder jeder Dritte, was weiß ich, wenn es nur jeder Dritte ist, ist es auch schon verdammt viel. Mhm. Da kann man ja nicht einfach sagen, gucken, ne? Genau. Geht ja wieder weg. So.
Ja, geht ja wieder weg, ja. Genau. Die Augen davor verschließen im Endeffekt, zu sagen, nee, 50%, nee, das sind nicht 50%. Die haben dann irgendwelche Ausflüchte. Da gibt es dann irgendeine Erklärung, ja, der hat dann, ne? Und ja, ich weiß, ja, ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite.
Man nennt es ja auch witzigerweise immer die Erkältung der Psychopathologie, weil es so oft vorkommt. Viele Leute kommen damit auch klar, aber genug auch nicht.
Ja, eben. Und ich bin da auf jeden Fall mit euch auf einer Wellenlänge. Ich finde es natürlich gut, dass wir darüber sprechen, über das Thema, aber es sollte eigentlich nicht zu einer besonderen Woche quasi sich entwickeln. Das sollte immer Teil der Diskussion sein und auch Teil des Gesundheitssystems, auch den Fokus mit drauf haben, weil da einfach auch so viele von betroffen sind. Und ich hoffe das Beste für die Zukunft, auch im Hinblick auf Corona, dass einfach da ein Learning in irgendeiner Weise entsteht für die Menschen, die sich in den Situationen befinden, aber auch für die Leute, die jetzt mit dieser Situation, also die jetzt quasi den Überblick haben und da Entscheidungen treffen müssen, weil es ist einfach, wie gesagt, immer noch eine Sonderstellung und das, also nochmal eine besondere Situation, die aber immer wieder passieren kann und die halt einfach nicht ignoriert werden darf. Ja, Jungs, wir sind jetzt bei einer Stunde 6. Ich finde, das war bis hierhin auf jeden Fall super informativ. Ich finde das total klasse, wie wir darüber gesprochen haben. Ich denke auch, dass das ein großer Gewinn für die More Care Week ist und auch für jeden, der das sich hier mal durchhört.
Ich hoffe.
auf jeden Fall. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal danke, Julian, und auch danke dir, Thilo, dass ihr da auch so oft drüber gesprochen habt.
Ja, danke dir, Lynn, dass du uns so, so gut durchs Thema geführt hast, auf jeden Fall.
Hoffe ich, dass es so ist. Aber was auf jeden Fall natürlich zu jeder Folge, auch bei einer solchen Sonderfolge, immer Abschluss auch ist, ist zum einen unsere Spotify-Playlist, wo wir wieder jeder zwei Songs beisteuern dürfen. Und da fange ich jetzt einfach mal mit dem Julian an. Julian, hau doch mal so zwei Songs raus, die du gerne in der Liste sehen würdest.
Dann wurde ich ja schon drauf vorbereitet.
Ja, genau.
Einmal bin ich im Moment immer wieder mal auf Soundgarden geknallt und das Acacia Strain Cover von Black Hole Sun von der Depression Session, das ist glaube ich von 2017.
2017, ja, ja, genau. 2017.
Ein paar Jahre her. Oh, das war auch noch richtig. Wahnsinn. Ja. ultra fetter Song. Also ja, sehr, sehr dunkel. Acacia Strain für mich einer der, ja, die nennen sich ja immer mehr selber Hardcore, Deathcore Bands, die es immer wieder schaffen, unfassbar guten Sound zu produzieren. Absolute Stilikonen für mich. Ja, und dann kleinen Shoutout an unseren lieben Sascha. Mal wieder. Der hat mir die letzte Cain Hill-Platte, also beziehungsweise die letzte Single gezeigt, und zwar Power of the High. Sehr Structures, wenn Leute das was sagt, sehr volumesmäßigen Sound von früher, aber sehr chaotisch, aber auch sehr, sehr roh und kraftvoll. Also sehr, sehr geiler, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Technical Metalcore, Hardcore. Ich bin mit den Genres nicht so gut, was einiges über mich als Redakteur aussagt, aber naja. ist beide Songs ultra fett sind, und wenn man ein bisschen Bock auf Bock auf die Fresse zu geben hat, dann sind das Songs, die richtig geil sind.
Ja, Cain Hill, unglaublich guter Song, und der Acacia Strain Song auch. Ich habe die EP tatsächlich mir sofort als CD geholt, als sie rauskam. Und würde ich fast sagen, also einer der besten Tracks von dem Album. Da haben sie wirklich coole Sache gemacht. Und auf jeden Fall auch eine gute EP, die man sich generell mal reinziehen sollte. Tilo, wie sieht's aus? Was hast du für die Spotify-Playlist?
Gute Frage. Ich habe mich tatsächlich gar nicht vorbereitet auf die Playlist.
Yes, aber, ich bin vorbereitet, Tilo nicht. Ja!
Aber, nee, pass auf, weil ich den einfach wirklich mega viel höre. Separate Wounds von Counterparts.
Ja.
Und, ich muss mal eben kurz gestehen, ich gehe gerade meine gute alte Gitte-Playlist durch, wo ich meine Klassik-Cores drin habe.
Jetzt geht's los.
Und dann würde ich nämlich noch nehmen Bonfire Now von Fire in the Attic. Falls die doch überhaupt noch jemand kennt.
Wer Mike jetzt hier, wird er sagen, kenne ich, geil, müssen wir reinmachen so. Und jetzt sitzen Julian und ich hier so, ja, klar, hören wir uns an. So.
Das ist aber, wie alt ist das denn? Das ist doch, ist das nicht, war die nicht aus Bonn?
Ja.
Hör mal, guck mal.
Okay, dann bin ich jetzt der keine Ahnung hat. Und blamiere
mich. Weißt du, Lin, das waren so MySpace-Zeiten, die sind eigentlich vorbei.
Ja, ich habe mir letzte Folge erklärt. Wenn du mir jetzt irgendeine Schüler-VZ-Gruppe nimmst, kann ich dir bestimmt sagen, yo, war ich drin. Aber,
hört mal rein. Ja, Fire in
the Attic.
Super gerne gehört, und ich glaube, ich bleib mir da ab jetzt auch einfach treu und streue ab jetzt immer ein richtiges Nostalgie-Schinkenbrot da rein.
So alte Mann-Song, ja? Alter Männer-Song. Geil.
Ja, voll. Ja. Geil. Voll.
Cool. Ich habe mich mit ein paar Songs vorbereitet. Ich habe vor kurzem angefangen, mir nochmal meine Playlisten bei Spotify ein bisschen aufzuräumen und neu zu erstellen und mal ein bisschen durchzugucken.
Jetzt geht's los.
Und habe nochmal so eine richtig fiese, richtig oldschoolige Metalcore-Playlist erstellt. Wo ich gerade sage, so, haust jetzt mal wirklich, was ist Metalcore rein? Ne? Also mal abseits von allem tiefer gestimmten Gitarren und so, nee, schön mit Melodie und so, ne? Und da.
Also nicht das gute alte Despised Icon, wo du damals weggeblasen worden bist.
Nicht mein Kulturschock damals. Aber mal so richtig, was ist richtig Ur-Metalcore? Und da sind mir einfach Songs wieder vor die Füße gefallen. Da denke ich, die habe ich lange Zeit nicht gehört. Und da zu diesen Songs gehört tatsächlich von Unearth Zombie Autopilot.
Ich wusste es. Sorry.
Super geiler Song.
Super. Du bist so durchschaubar.
Ja, okay, von mir aus kann ich nehmen. Super geiler Song, wirklich. Also, ich ärgere mich, dass ich das da verpasst habe damals quasi. Super geile Platte auch, wo das drauf ist. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber ja, ist mir auch vor die Füße gefallen. Höre ich aktuell wieder sehr, sehr viel. Und weil ich noch immer ganz gerne so eine kleine Underground-Geschichte immer damit reinpacke, die Band Bloom. Mit dem Song The Service. Tilo hat gerade Counterparts erwähnt, geht quasi in die gleiche Richtung. Kommen aus Australien, habe ich entdeckt über Hate 56, über eins der Live-Konzerte, die er mitgeschnitten hat. Ich glaube, das war sogar die Have Heart Reunion-Konzert oder so, wo die dabei waren. Super coole Band, sehr melodisch, Hardcore, Geschrei, aber auch sehr emotional und ja, einfach ein schönes Thema. The Service kommt auch noch mit rein.
Cool.
Schön. Jungs, jetzt haben wir es doch fast geschafft, würde ich sagen. Mhm. Jetzt kommt auf jeden Fall noch unser Schlusswort, was ich diesmal dem Julian natürlich geben möchte. Und Julian, zum Schlusswort fände ich es ganz spannend, wenn du vielleicht auch noch mal so ein bisschen ein Teaser oder was erwartet die Leute bei der Mental Health Week, wenn sie es nicht schon ausgecheckt haben vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja wahrscheinlich, wenn wir es ausstrahlen, mittendrin.
Richtig.
Was erwartet euch? Es gibt noch, also wahrscheinlich, wir müssen da noch ein bisschen drüber gucken, wie die Texte sind, aber es gibt Texte zur Angehörigenhilfe, zu was ist überhaupt eine Störung, ein paar Künstler, die was sagen. Es gibt auch noch einen coolen Artikel von uns, wo viele von unseren Redakteuren sich dran beteiligt haben, was sie so hören, wenn es denen nicht so gut geht. Wir hatten ja vorhin ein bisschen drüber geredet. Mhm. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil ich glaube, dass vielleicht ein paar Leute sich damit gut identifizieren können. Ich muss auch immer wieder in diese Liste reingucken und denke so, boah, ja, da sind eigentlich echt geile Sachen bei, die ich auch immer wieder gerne höre. Und im Endeffekt zum Schlusswort, ich würde mich freuen oder ich hoffe, dass die Leute, die sich die Woche angucken, nachher sagen können, hey, da habe ich vielleicht was mitgenommen oder ne, ganz, ganz plakativ und einfach gesagt, wenn es eine Person gibt, die dadurch gesagt hat, hey, ich suche mir vielleicht mal Hilfe oder so, dann hat sich das Ganze schon gelohnt.
Ja, wunderbar. Das, denke ich, sehen Thilo und ich genauso. Und ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit mit mir genommen habt, darüber zu sprechen.
Nicht zu danken.
Ja, Julian, auch ich mache das jetzt mal im Namen von Mike und mir.
Ja.
Lynn hat sich ja schon bedankt. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja,
gerne.
Ja.
Gerne.
Dass du dich auch um das Thema kümmerst, die Morker Week, finde, das kann man auch mal
absolut,
erwähnen, dass der Julian sich da wirklich viel Stress und viel Arbeit gemacht hat und ich finde, auch ein super Ergebnis geliefert hat. Auch die Kollegen müssen wir da erwähnen. Ich wapse gerade leider nicht alle vom Schirm. Ich weiß, die Lisa von uns, von der Redaktion hat dir sehr viel geholfen. Und
es sind auf jeden sehr, Fall, sehr viele, die.
Genau. Guckt euch auf jeden Fall die Artikel an, lest euch die Sachen dazu durch und genau wie Julian schon sagte, wenn nur eine Person dadurch einen Mehrwert hatte und sich dadurch bestärkt fühlt, auch Hilfe zu suchen, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Und wie gesagt, vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge 11 und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.